Ich bin keine Predigerin, keine Geistliche, keine Gesandte Gottes. Das sind alles verwirrende Begriffe. Das Wort Gottes ist nicht im Außen zu vernehmen, zu hören, durch niemanden, denn es gibt es nicht. Und dennoch spricht Gott zu uns, aber nicht in Worten, eher in Erinnerungen. Denn wir kommen aus Gott, können uns daran erinnern und gehen wieder in Gott zurück. Das hat etwas mit Vertrauen, mit Liebe zu tun. Und wir alle wollen das auch genau so haben. Unsere Sehnsucht nach Liebe ist allgegenwärtig. Allerdings tun wir das Gegenteil, wann immer es uns verlockt. Schon immer. Die Adam- und Eva-Geschichte macht uns schon darauf aufmerksam. Jesus war, um uns daran zu erinnern, nicht mehr und nicht weniger. Eher weniger, denn sein Auftrag, ich hatte es schon gesagt, beschränkte sich auf die 12 Stämme Israels. Er wurde als König Israels gefeiert, sollte die Stämme einen. Und was ich euch erzähle, ist auch keine Bibelergänzung, nichts Christliches. Es soll euch keinen Glauben vermitteln, euch nicht von was weiß ich was überzeugen. Im Gegenteil, es geht eher darum, dass ihr meine Worte kritisch, sehr kritisch hinterfragt. Denn genau das mache ich auch. Seit ich denken kann, hinterfrage ich die Dinge, will wissen, warum es so ist, wie es ist und weshalb wir als Menschen so unreif sind. Wir bringen uns gegenseitig um, zum Spaß, aus Habgier, um uns selbst zu erhöhen. Aus diesem Grund stehlen wir auch, lügen wir, erniedrigen wir. Doch weshalb? Wir wissen doch alles. Wir wissen doch, dass ein solches Verhalten kein Zukunftsmodell ist. Wann immer wir gescheitert sind, wussten wir, dass wir es schon vorher wussten, wie es endet. Wir wollen Frieden und kämpfen dafür. Ist das absurd? Als Kind habe ich dies nicht verstanden und heute weiß ich zwar, weshalb so ein Verhalten menschlich ist, doch gleichzeitig macht es uns Menschen zum dümmsten Geschöpf der Erde. Wir sind das Gegenteil von dem, was wir denken zu sein. Intelligent. Und es braucht immer jemanden, der daran schuld ist. Wenn wir unsere Angst abschütteln wollen, damit wir ein liebevolleres, friedlicheres Leben führen können, der Mord und Totschlag aufhört, der Missbrauch ein Ende hat, dann haben wir uns anzuschauen, wo sie, die Angst, ihren Ursprung hat. Und ich wünschte, es wäre anders. Doch sie beginnt noch vor Adam und Eva. Sie beginnt mit dem ersten Gedanken. Die Geschichten der Bibel belegen vor allem, dass sich die Menschen schon immer Gedanken darüber gemacht haben, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Auch weshalb wir hier sind. Deshalb kommen wir nicht an diesem Buch vorbei. Es hat uns zu sehr geprägt. Die Gedanken und die Geschichten der Menschen, die darin vorkommen und die, welche die Geschichten zusammengetragen haben, all die haben uns, unsere Gesellschaft, geprägt wie nichts anderes. Das Neue Testament hat die größte Auswirkung auf unsere Angst. Deshalb schenke ich ihm auch so viel Aufmerksamkeit. Jetzt stellt euch das ganz einfach mal vor. Ihr fahrt mit dem Auto und plötzlich bleibt die Zeit stehen. So wie man es in einem Film sieht, wenn die Welt um einen herum erstarrt und nur man selbst wach, lebendig, beweglich ist und in Verbindung mit allem steht. Eine Landschaft mit Hochhäusern, eine Art Skyline ist zu erkennen, wie eine zweidimensionale Strichzeichnung. Und es laufen Stränge mit Zeichen, ähnlich wie Buchstaben und Zahlen, ähnlich wie die grünen Zahlenstränge in dem Film Matrix, die wie Regen von oben nach unten fallen. Alles in Gold. Da ist sonst nichts und trotzdem alles. Gleichzeitig. Es ist Backstage, ein Blick hinter die Kulissen unseres Seins, ein Ort ohne Zeit, ohne Raum. Eine Schatztruhe mit allen Informationen, die das Universum bis dahin gesammelt hat und es noch sammeln wird. Denn es ist ein Ort ohne Anfang und ohne Ende, ohne oben und unten, richtig und falsch. Stellt euch das mal vor, genau das ist mir passiert. Mir war klar, dass ich nicht darüber zu reden brauchte, denn es ist nicht zu verstehen. Einem guten Freund wollte ich es erzählen, doch nach wenigen Worten signalisierte er mir, lieber nicht. Wenn es nicht möglich war, es ihm zu erzählen, dann brauchte ich es niemandem zu erzählen, zumindest damals nicht. Also behielt ich es für mich. Doch es arbeitete in mir. Es gibt ihn, diesen Ort ohne Zeit, und ein Teil von mir ist seitdem verbunden mit ihm. Es gab nur ganz wenig, was aus dem Informationspool deutlich herausstach. Auf einem der Hochhäuser stand jemand, der zum Sprung angesetzt hatte. Ich hatte es schon erwähnt. Und mir war klar, das war ich, wie ich alles war, was war, ist und sein wird. Mir kann nichts passieren, uns kann nichts passieren, nichts und niemandem kann irgendetwas geschehen, selbst dann nicht, wenn wir von einem Hochhaus springen. Jede Form von Angst, die ich bis dahin kannte, löste sich schlagartig in Wohlgefallen auf. So ist es, so war es. Diesem Ort wurde und wird Gott zugeschrieben. Jesus, Moses und Buddha, Odin, Mohammed oder sonst wer durfte ihn erkennen. Vielleicht sah er bei ihnen anders aus, doch die tiefe, die allumfassende Energie der Liebe, aus der wir kommen und in die wir auch wieder zurückkehren, hat auch kein Aussehen. Leider sind wir darauf angewiesen, in Bildern zu sprechen. Auch sie haben nach Worten gerungen, um diesen Ort zu beschreiben, und was dabei herauskam, war Gott. Gott ist ein Ort, ein Gefühl, ein Seinszustand, aus dem wir kommen und in den wir wieder zurückkehren. Wie gesagt, das ist 30 Jahre her und ich brauchte nicht darüber zu reden, weil es nicht mit dem Verstand zu erfassen ist. Also schrieb ich es auf, legte es in eine Schublade und es war gut. Bis jetzt. Das Internet war noch nicht allzu verbreitet damals und ich hatte am Bahnhofskiosk einmal eine Zeitschrift gesehen, in der es um Erleuchtung ging. Ich habe nicht ausgeschlossen, dass ich eine Erleuchtung hatte und war guter Dinge, wenn ich etwas von einem erleuchteten Menschen lese, ich dann erkenne, ob wir das Gleiche oder zumindest etwas Ähnliches erfahren haben. Dem war nicht so. Ich hatte und habe keine Ahnung, was Menschen erfahren haben, die glauben, sie könnten ihre, nennen wir es einmal spirituelle Erfahrung, gewinnbringend vermitteln, andere dorthin führen, zum Teil mit Versprechungen. Auch konnte ich nicht nachvollziehen, dass es ein anstrengender und langer Weg sein soll, eine Erleuchtung zu erlangen und das nur mit der Anleitung eines Meisters möglich ist. Nein, Erleuchtungsversprechen ist ein Geschäftsmodell, welches in unserer materieorientierten Gesellschaft gut funktioniert, nicht mehr und nicht weniger. Damals nahm der Markt an spirituellen und esoterischen Waren und Lehren rasant an Fahrt auf. Doch hier war nichts für mich zu finden, was mich dem näher bringen sollte, was ich erfahren hatte. Da gab es noch etwas in meiner Erfahrung, etwas, was herausragte. Sie war nicht für mich, diese Erfahrung, und ich hatte etwas mit ihr anzufangen. Allerdings war auch klar, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis es soweit sein wird. Wisst ihr, was das wirklich Schöne ist an einem Ort, an dem es keine Zeit gibt? Alles geschieht gleichzeitig und alles ist gleichgültig, ohne Gegenteil, ohne Gegensatz, sondern es ist ganz einfach nur das reine Sein. Das ist alles nur, ohne Bedingungen, Auflagen, Wertungen, Forderungen. Das ist Gott, da ist er zu Hause, das ist sein Reich. Als ich damals nach dieser Erfahrung mit dem Auto zu Hause ankam und etwas essen wollte, merkte ich, dass ich kein Fleisch mehr essen konnte. Irgendwie hatte sich alles verändert. Bis dahin hatte ich ein sehr materielles Leben geführt und das ging nun nicht mehr. Mein Leben reduzierte sich auf das Nötigste und ich begann, mich mit den Schriften auseinanderzusetzen. Ich las die Bibel zum ersten Mal, den Koran, die Kabbala, was von der Edda noch übrig war und viel, viel mehr. Beschäftigte mich mit Voodoo, Metaphysik, wollte verstehen, was mit mir geschehen war. Doch das waren alles nur sehr, sehr viele Worte und nichts brachte es auf den Punkt. Also beschloss ich es erst einmal in mir zu bewahren, so wie es angekündigt war. Wann immer ich Verkünde des christlichen Glaubens hörte, begann sich jedoch etwas in mir zu regen. Es hörte sich immer alles nur unstimmig an. Es beschäftigte mich. Ich las die Bibel erneut, dann wieder nur das Neue Testament. Jahre später wieder, denn ich war mir sicher, hier den Schlüssel, Antworten auf meine Frage zu finden. Warum haben die Menschen so viel Angst und so wenig Vertrauen? In jedem Dorf ist eine Kirche, eine Kirchengemeinde. Die Kinder werden, wenn auch nicht mehr alle, getauft. In der Schule wird das Christentum gelehrt. Jesus und Gott scheint fast überall gegenwärtig zu sein, zumindest symbolisch. Doch wo ist das Vertrauen in unsere Schöpfung? Liegt das daran, dass die Wissenschaft immer mehr Fragen beantwortet, die eigentlich in den Verantwortungsbereich von Gott gehören? Hat irgendwann ein Wettbewerb zwischen dem Christengott und der Wissenschaft begonnen? Hat das Fehlverhalten von einigen Geistlichen dazu geführt, dass man selbst Gott nicht mehr vertrauen kann? Ein erneuter Anlauf und es begann sich zu zeigen. Die Bibelworte sind öde, alt, schwer zu lesen, schwer zu verstehen. Sie wurden einst auf ein so hohes Podest gehoben, dass es einem erst gar nicht in den Sinn kommen kann, sie so zu lesen, als wären die Autoren Menschen. Doch das waren sie, und ich las mit der Aufmerksamkeit darauf, was die Worte in uns bewirken sollen. Ganz einfach so, mit der Frage, was wollen die Autoren eigentlich von uns? So wie ein Krimi-Autor eine Spannung erzeugen will, oder ein Komiker uns zum Lachen bringen will. Was wollten die Autoren und die Redaktion des Neuen Testaments mit dieser Schrift bewirken? Es ist ja keine durchgängige Geschichte, sondern eine Sammlung und Schilderung von Briefen. Die vier Evangelien sind am bekanntesten und es dreht sich dabei um die Geschichte von Jesus, geschildert von vier unterschiedlichen Autoren. Einige Passagen sind 1:1 im Wortlaut, vieles kommt mehrmals vor und wieder anderes kann man nur in einer Version lesen. Mir fiel zum Beispiel auf, dass das Matthäusevangelium auch rassistische Züge hat, denn die Heiden sind neben den Zöllnern das Schlimmste und es wird aufgerufen, gegen die Nichtgläubigen auch mit Gewalt vorzugehen. Im Markusevangelium wird Jesus viel freundlicher und liebevoller dargestellt als bei Matthäus. Maria Magdalena, also eine Frau, wird erwähnt und es gibt bei Markus auch Vorhersagungen. Im Lukasevangelium wurden freundliche, gut verständliche Worte gefunden und auch Frauen spielen hier eine Rolle. Es werden viele kleine Geschichten erzählt, die alle die gleiche Aussage haben. Barmherzigkeit siegt und Demut ist angesagt. Das Johannesevangelium ist sehr ausführlich geschrieben. Es wird sehr viel Wert auf die Namen im Volk Israel gelegt. Die Stämme spielen eine große Rolle und das Traditionsbewusste. Jesus ist hier an vielen Stellen sehr großspurig unterwegs, beharrt hartnäckig darauf, die Wahrheit zu sein und neigt dazu, sich zu verteidigen. Wie war Jesus aber wirklich, ohne den Filter der Autoren? Egal, gleichgültig. Ganz gleich, wie unterschiedlich er dargestellt wird, es geht ja nicht um seine Persönlichkeit, sondern um sein Wirken. Und er wirkte und wirkt bis heute aufgrund der tiefen Gotteserfahrung, die er machen durfte. Damals war das Medium der Zeit das Miteinander reden, zueinander reden. Er redete zu den Menschen, und diese erkannten die Wahrhaftigkeit seiner Worte. Das ist der Weg der Liebe, der Weg, Gott näher zu kommen, zu erkennen, sich zu erinnern. Trotz all der Wirkkraft Jesu sind in allen vier Evangelien seine Jünger sehr kleingläubig dargestellt. Die Hohepriester und Pharisäer im Tempel gleichen den katholischen Geistlichen von heute erschreckend. Und es gab gemessen an der damaligen Gesamtbevölkerung extrem viele Blinde, Taube, Lahme und Aussätzige, die Jesus allesamt heilte. Jesus hält den Schriftgelehrten vor, von Menschen Gemachtes zu verkünden und nicht das Gesetz Gottes. Jesus hat in allen vier Evangelien viel gesagt und viel in Gleichnissen gesprochen. Er erklärte, lebte vor, bewirkte Wunder und doch waren die, die ihm am nächsten waren, oftmals ungläubig. Kleingläubig nannte er sie selbst und ab und zu verzweifelte er auch an ihnen. Er heilte die Blinden, Tauben, Lahme, Aussätzige, weckte Tote wieder auf, vermehrte ein paar wenige Brote und ein paar wenige Fische, sodass es für Tausende langte. Er ging übers Wasser und die Jünger hatten trotzdem Angst und zweifelten. Da kann man auch schon mal verzweifeln. Das Alte Testament beinhaltet sehr viel Angsterzeugendes. Doch hier und in den Evangelien ist nichts zu finden, was für unsere heutige Angst verantwortlich sein könnte. Im Gegenteil, Jesus zeigt uns, dass wir der Liebe, dass wir Gott vertrauen können. Gott ist die Liebe und die Liebe meint es nur gut mit uns. Im Folgenden soll es aber nicht so bleiben. Nach den Evangelien folgt die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Nun kommen die Kleingläubigen zum Zuge. Jesus ist ihnen hier noch einmal erschienen und sie fragten ihn, ob er das Reich für Israel noch herstellt, solange er wieder da ist. Doch Jesus meinte nur, dass es ihnen nicht zusteht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die Gott festgesetzt hat. Sie werden aber die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf sie herabkommen wird, und sie werden seine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Dann war er weg. In den Apostelgeschichten wird Saulus zu Paulus, der dann eine große Anzahl an Briefen schreibt. Sie wurden dann in das Neue Testament aufgenommen. Aufgefallen ist mir hier, dass Paulus sich wie so ein Mini-Jesus gibt, allerdings mit einem nicht unerheblichen Unterschied. Jesus ging es bei all seinem Wirken um die Sache, darum Gott, einen liebenden Gott, den Menschen näher zu bringen. Paulus ging es aber vor allem um die Wirksamkeit seiner Mission, so viele Menschen wie möglich zu Christen zu machen, auch unter Androhung von Strafe. Er ist der Erfinder des strafenden Gottes und dass man Gott zu gefallen hat. Als Mensch kann man falsch sein, wenn man nicht den Gotteswerten entspricht, die von Paulus definiert wurden. Ich hatte ihn gefunden, den Ursprung unserer Angst. Sicher hatten die Menschen auch Angst, bevor Jesus kam. Deshalb war er ja da und wollte sie auflösen. Gott ist Liebe und die Liebe kennt keine Angst. Jesus kam aus der Liebe und er verkündete sie. Durch sein Vertrauen in die Liebe, in Gott, ging er bereitwillig in den Tod. Doch sein Testament hat nicht er geschrieben, sondern seine Erben haben es verfasst. Nach dieser Durchsicht der heiligen Zeilen wünschte ich mir, dass wir alle einmal die Bibel lesen, vor allem das Neue Testament. Denn ich war erschüttert über meine Bemerkung. Ich wollte mich irren. Das kann doch nicht sein, dass unser Wertesystem, unsere Vergangenheit seit fast 2000 Jahren auf einen selbsternannten Jesusfälscher zurückzuführen ist. Und keiner hat etwas davon gemerkt. Okay, früher war es nicht so doll mit Lesen und Schreiben und man hatte zu glauben, was die Gelehrten einem erzählten. Heute hat man anzunehmen, was die Gelehrten einem erzählen und macht dann auch ganz einfach mit, damit man nirgends aneckt. Wir bekommen gesagt, wie man ein gutes Leben führt. Gut für die Familie, gut für die Gesellschaft, gut für Gott. Doch ist es auch gut für uns selbst? Wenn dem so wäre, wo kommen dann die inneren Unstimmigkeiten her? Das Gefühl, dass das eigene Leben auch anders, besser, befriedigender verlaufen könnte. Das Gefühl, dass eine lebenswerte Zukunft nur dann zu erwarten ist, wenn man sich anpasst und vor allem liefert. gute Ergebnisse in der Schule, gute Leistungen im Beruf, gute Steuerabgaben zum Wohl unseres Landes und alles im Einklang mit den Gesetzen, auch denen von Gott. Doch wer schrieb die Gesetze? Schrieb Gott die Gesetze? Kam es Gott dabei darauf an, dass wir in eine belastende Unterwürfigkeit geraten, die uns depressiv und angsterfüllt macht? Kann Gott uns nur so unter Kontrolle halten, wo wir doch auch immer mehr werden hier auf Erden? Nein, das merkt ihr auch, das kann nicht sein. Gott tickt nicht so. Die Liebe tickt nicht so. Doch wie tickt Gott? Mose soll die 10 Gebote von Gott erhalten haben und in denen heißt es, 1. Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn Gott die Liebe ist und alles Liebe ist, aus der wir uns entfernen, von der wir uns nur entfremden können, dann ist neben ihr, der Liebe, Gott, auch nichts zu finden außer Angst. Jesus sagte, man kann nur einem Gott dienen, Gott oder dem Mammon, dem Geld, der Materie. Überhaupt, warum war es nötig, dies auszudrücken und dann auch noch mit du sollst? Dahinter fehlt dann ja nur noch gefälligst. Gott ist die Liebe und neben ihr hat nichts Bestand. 2. Gebot. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten und im Wasser unter der Erde. Kennen die Christen das 2. Gebot? Das Kreuz mit dem leidenden Heiland, wenn das kein Kultbild ist. 3. Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Hier werde ich sicher zum Sünder und erwarte die Strafe. Nicht, dass ich Gott, die Liebe, missbrauchen will, doch ich leugne den Herrn. Die Liebe ist kein Herr und Gott ist die Liebe. 4. Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Dazu gibt es nichts zu sagen, wohl wissend, dass sich nicht alle Eltern ehrenswert verhalten. 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Es ist schon nicht leicht, wie es klingt, denn so ein kleiner Satz kann viele Fragen aufwerfen. Wen soll ich nicht töten? Menschen? Nur Menschen nicht? Meint das Gebot nur den physischen Tod? 6. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Natürlich nicht, denn wer nicht zu seinem Versprechen einem anderen gegenübersteht, der steht auch nicht zu sich selbst und schon gar nicht zu Gott. Allerdings machen wir auch Erfahrungen, verändern uns und wenn wir uns gegenseitig nicht mehr gut tun, dann gibt es keinen Grund, an der Ehe festzuhalten. 7. Gebot. Du sollst nicht stehlen. Und auch hier natürlich nicht. Doch wenn Gott schon ziemlich direkt nach der Menschschaffung diese Regeln aufgestellt hat, dann weiß Gott, dass die Menschen viel, sehr viel zu lernen haben. Doch Gott ist die Liebe und die Liebe meint es nur gut, gibt uns die Freiheit, uns zu entscheiden. 8. Gebot. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Nicht lügen? Echt jetzt? Aussagen wider besseren Wissens sind falsche Aussagen, Lügen. Und damit sind wir von Geburt an konfrontiert. Aber deshalb bin ich ja auch wieder da. 9. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Hier könnte man denken, dass die Regeln nur für Männer sind oder dass Männer niemals begehrenswert sein könnten. Diskriminierung in einem sehr frühen Stadium der Menschheitsgeschichte, direkt von dem Herrn. Warum wollte ich eigentlich noch einmal genau nachschauen, was geschrieben steht? Im Ernst, dieses Gebot ist nur ein Beleg dafür, dass von Anfang an klar war, die Menschen werden sich nicht im Griff haben. Dann das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Ja, die Menschen werden sich nicht im Griff haben und ein Säuger mit Ego wird sich selbst am nächsten sein. Das Ego, ich will, ist es nicht genau das, was das Begehren erst möglich macht? Etwas haben zu wollen, was einem nicht gehört, einem nicht zugedacht ist, macht das Ich will nicht auch erst die Begierde möglich? Die Gier? Und ist Ich will und Du sollst nicht auch in der gleichen Schublade zu Hause? Vielleicht fügte Jesus deshalb dann auch noch dieses Gebot hinzu.
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Ist das nicht schön? Ein Gebot, was nicht beginnt mit Du sollst nicht dieses und jenes, sondern Du sollst lieben. Doch weshalb und mit welcher Motivation hat Gott den Menschen überhaupt erschaffen? Im ersten Buch Mose heißt es hier, dann sprach Gott, die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren, der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es, und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich, Ausrufezeichen. Sie sollen walten über die Fische, über die Vögel, über das Vieh, über die ganze Erde. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische, über die Vögel und über alle Tiere. Dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat. Gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah es an, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Da steht aber nicht, dass wir Tiere essen sollen. Außerdem sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Doch wer ist uns? Und warum mit einem Ausrufezeichen? Ist Gott doch nicht nur eins? Wenn er uns ähnlich wie sie gemacht hat und dies aus ihrem Willen entstand, dann hat Gott vielleicht doch einen Willen, ein Ego. Gott, mit wem auch immer, schafft den Menschen als sein Bild und wir sollen alles, was bisher auf der Erde war, unterwerfen. Uns hat er alles gegeben, sich, seinem Bild. Und dann die Regeln. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dieses nicht und du sollst jenes nicht. Es scheint kompliziert zu sein. Vielleicht ist es aber auch ganz einfach. Gott, die Liebe, existiert ohne Form, ohne Wesen, als reine Energie, die alles durchdringt. Eine Energie in einer für uns nicht messbaren Frequenz. Zeitlos als alles, was ist. Und dann tut es einen Knall. Oder die Energie verursacht einen Knall. Egal, was war zuerst, das Huhn oder das Ei. Alles verändert sich. Die Frequenz, die Schwingungen verändern sich mit einem Schlag, werden gröber, bilden Materie, das Universum, die Sonne, die Erde, alles, was materiell ist. Die Größe und das Ausmaß dieser Energie, das ist Gott. Und Gott hat nun eine Form angenommen und es formte sich, ob durch Gottes Willen oder nur so. Es formte sich und es war durchdrungen von der Liebe dazu, materiell zu sein. Das physische Sein unterliegt jedoch Regeln, welche die nicht-materielle Form der Energie nicht kennt, nicht kannte. Alles, was von nun an geschieht, muss nacheinander geschehen. Mit der Materie kam die Zeit und damit auch die Vergänglichkeit. Nicht die Vergänglichkeit von Gott, der Liebe. Sie war auch vorher schon und ist, existiert unabhängig von Materie und auch in der Materie. Sie wurde zum Dirigent der Materie. Sie bildete die Erde.